Willkommen zur neuen Freigeist-Folge. Wir blicken in dieser Folge ein wenig voraus, indem wir zurückblicken. Das Jahr geht zu Ende und man könnte jetzt natürlich gut über die Wintersonnenwende alias Weihnachten reden, aber das habe ich kürzlich erst in einer Folge des Videopodcasts Doppelblick getan, der bald auf dem YouTube-Kanal der Evangelischen Akademie im Rheinland abrufbar sein wird. Und daher schaue ich nun voraus. Was erwartet uns 2026? Da wird es Jahrestage wichtiger Kulturleistungen geben. 50 Jahre Biene Maja, 100 Jahre Schrödinger-Gleichung, 150 Jahre Bayreuther Festspiele, 200 Jahre Fotografie, um mal einige recht verschiedenartige Sachen zu nennen. Und ja, 250 Jahre Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika. Über Letzteres will ich reden, denn dabei wurde in besonderer Weise aufklärerisches Denken wirksam und das vergisst man ja leicht, wenn man heute auf die USA blickt. Die amerikanische Verfassung ruht im Kern auf den Säulen der Gewaltenteilung und der Menschenrechte. Sie verspricht persönliche Freiheit, Freiheit von Unterdrückung und Bevormundung und sie wurde wegweisend für viele spätere Verfassungen in anderen Ländern. Verabschiedet wurde sie bereits im Jahr 1787 und somit zwei Jahre vor der Französischen Revolution und der dortigen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Wie kam es dazu? Betrachten wir die Vorgeschichte. Nun, es gab Mitte des 18. Jahrhunderts 13 britische Kolonien in Nordamerika. Das waren also spätere Staaten der USA, alle an der Ostküste. Und die hatten im Siebenjährigen Krieg noch für Großbritannien gekämpft gegen Frankreich. 1756 bis 1763 war der Siebenjährige Krieg. Und als der dann beendet war, hat Großbritannien Steuern und Abgaben in den Kolonien erhöht, wohl auch um die Kriegskosten wieder reinzubringen. Und das hat dort Proteste ausgelöst. Das hat insbesondere 1773 zur Boston Tea Party geführt. Und darauf hat das britische Parlament dann wiederum mit restriktiven Maßnahmen reagiert. Das ist also eskaliert. Und zwar entlang der Frage, darf die Krone, also Großbritannien, in den Kolonien Steuern erheben, obwohl die Einwohner dieser Kolonien im britischen Unterhaus gar nicht vertreten sind. Also der Spruch war, no taxation without representation. Keine Besteuerung ohne parlamentarische Repräsentanz. Naja, das waren Zeiten der Aufklärung. Man hat sich eben nicht mehr alles gefallen lassen. Und so hat man in den amerikanischen Kolonien den ersten Kontinentalkongress einberufen, wo also Vertreter aller Staaten beisammen waren, 1774. Und man hat dort einerseits nach einer Kompromisslösung gesucht, andererseits aber den Boykott britischer Waren beschlossen. Und naja, also auf dieser Grundlage hat die Suche nach der Kompromisslösung nicht funktioniert. Außerdem kam es dann 1775 in Massachusetts bereits zu Gefechten zwischen Kolonisten und dem britischen Militär. Das war der Beginn des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Okay, es ist also Krieg ausgebrochen. Und in dessen Verlauf hat man den zweiten Kontinentalkongress einberufen, auf dem Vertreter von 12 dieser 13 Staaten für die Trennung vom Mutterland gestimmt haben und damit für die Unabhängigkeit. Die Vertreter von New York haben sich damals enthalten. Die Proklamation der Unabhängigkeit ist dann zunächst erfolgt am 2. Juli 1776 und zwei Tage später hat man dann eine Erläuterung verabschiedet und veröffentlicht, um ja, diese Unabhängigkeit moralisch und rechtlich zu legitimieren. Und dieses offizielle Dokument ist dann vom gesamten Kontinentalkongress angenommen worden. Das war die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, 4. Juli 1776. Das ist der amerikanische Unabhängigkeitstag und das ist bis heute der Nationalfeiertag der USA. Und der wird sicherlich 2026 groß gefeiert werden. In welcher Form wird man sehen? Ja, woher kam damals diese freiheitliche Triebkraft? Da würde ich sagen, es gibt zwei geistesgeschichtliche Wurzeln. Zum einen ja natürlich die Aufklärung. Aber zum anderen, das muss man sehen, auch das Christentum. Viele der damals Aktiven waren geprägt von einer Erweckungsbewegung Mitte des 18. Jahrhunderts. Die hatte ihre Spuren hinterlassen. Viele Kirchengemeinden damals in Amerika waren demokratisch geleitet von gewählten Repräsentanten. Und bei der Begründung von Freiheitsrechten war für viele der Gottesbezug einfach zentral wichtig. Das hat zu tun mit der Begründung des Naturrechts. Also Naturrecht war eine entscheidende Instanz, die aber unterschiedlich begründet werden konnte, nämlich entweder aus der Religion, indem man sagt, wir sind alle Gottes Kinder und sind insofern grundsätzlich gleichberechtigt und sind mit fundamentalen Rechten ausgestattet von Gott her als sein Ebenbild. Oder man kann natürlich säkular argumentieren und kann sagen, es geht um das Wesen des Menschen und da sind einfach fundamentale Interessen vorhanden. Man hat diese beiden unterschiedlichen Begründungsstränge damals wohl nicht als Widerspruch empfunden, denn auch die Natur galt als von Gott geschaffen und also wenn man sozusagen stückweise säkular argumentiert, dann landet man am Ende eben doch bei Gott. Und das hat sich auch niedergeschlagen in den Staatstheorien der Aufklärung, insbesondere durch die Berufung auf John Locke. Ein fundamentaler Vordenker, er ist ja bekannt als Stammvater des Empirismus in der Wissenschaftstheorie, aber er war in der politischen Philosophie auch ein Vordenker der Toleranz und der Freiheitsrechte. Das war bei ihm aber letztlich biblisch begründet. Also er war sehr wohl für religiöse Toleranz und das hat aber seine Grenze gefunden gegenüber den Atheisten. Also er hat schon gesehen, dass man unterschiedliches glauben kann, aber dass man gar nichts glaubt, das kam bei ihm nicht vor. Das fand er wohl irgendwie gefährlich. Also den Gedanken eines wirklich konsequent säkularen Humanismus, den hat er nicht gehabt. Das war ihm fremd. Gut, aus dieser Denkweise, aus diesen Wurzeln erklären sich dann viele typische Formulierungen in der Unabhängigkeitserklärung. Der Hauptautor dieser Unabhängigkeitserklärung war Thomas Jefferson, Lebensdaten 1743 bis 1826. Der stammte aus Virginia und der hat in der Tat säkular gedacht. Die Trennung von Staat und Kirche. Die hat er als Ziel gesehen, die hat er auch verfolgt sein Leben lang, also die Trennung von öffentlicher Ordnung und privater Religion. Und das ist ja ein Wesenszug dann später auch der amerikanischen Verfassung geworden und wirkt in gewisser Weise bis heute nach. Thomas Jefferson ist einer der wichtigsten Gründerväter der USA. Er war Anwalt und Politiker und er hatte recht früh schon große Verdienste um das Rechtssystem von Virginia. Er war später auch Gründer der University of Virginia in Charlottesville und er war zwei Amtszeiten lang amerikanischer Präsident von 1801 bis 1809, also in der napoleonischen Zeit. Er war der dritte Präsident der USA nach George Washington und John Adams. Ja, was steht nun drin in dieser Unabhängigkeitserklärung? Die hat drei Teile. Erstens die Präambel. Zweitens eine Aufzählung diverser Vorwürfe gegen die britische Krone und drittens dann die Schlusserklärung, eben die Proklamation der Unabhängigkeit quasi als Konsequenz dieser Vorwürfe gegen Großbritannien. Ja, ich würde gerne aus der Präambel die bekannteste Stelle im Original zitieren, die lautet: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Es ist schnell dann eine deutsche Übersetzung erschienen im Pennsylvanischen Staatsboten in Philadelphia. Und aus dieser Übersetzung lese ich eine etwas längere Stelle, die beginnt mit demselben Satz. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Dass zur Versicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingeführt worden sind, welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten. Dass, sobald einige Regierungsform diesen Endzwecken verderblich wird, es das Recht des Volkes ist, sie zu verändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen, die auf solche Grundsätze gründet und deren Macht und Gewalt solcher Gestalt gebildet wird, als ihnen zur Erhaltung ihrer Sicherheit und Glückseligkeit am schicklichsten zu sein dünket. Zwar gebietet Klugheit, dass von langer Zeit her eingeführte Regierungen nicht um leichter und vergänglicher Ursachen willen verändert werden sollen. Und demnach hat die Erfahrung von jeher gezeigt, dass Menschen, solange das Übel noch zu ertragen ist, lieber leiden und dulden wollen, als sich durch Umstoßung solcher Regierungsformen, zu denen sie gewöhnt sind, selbst Recht und Hilfe verschaffen. Wenn aber eine lange Reihe von Misshandlungen und gewaltsamen Eingriffen auf einen und eben den Gegenstand unablässig gerichtet einen Anschlag an den Tag legt, sie unter unumschränkte Herrschaft zu bringen, so ist es ihr Recht, ja ihre Pflicht, solche Regierung abzuwerfen und sich für ihre künftige Sicherheit neue Gewehren zu verschaffen. Soweit das Zitat aus dieser Präambel. Und der Geruch der Freiheit, der da aufsteigt, ist ja leicht wahrzunehmen. So, und im folgenden Teil werden dann also diverse Anklagen gegen die britische Krone vorgebracht. Die Briten hätten die Arbeit der Kolonialparlamente behindert und diese wiederholt unrechtmäßig aufgelöst, die Einwanderung in die Kolonien behindert, die Rechtsprechung behindert und korrumpiert, die Bürokratie vergrößert, ungesetzlich die Einquartierung von Truppen befohlen, den Handel behindert, ausländische Söldner ins Land gebracht, um, Zitat, die Werke des Todes, der Zerstörung und Tyrannei zu vollführen, die bereits mit solchen Umständen von Grausamkeit und Treulosigkeit angefangen wurden, welche selbst in den barbarischen Zeiten ihresgleichen nicht finden und dem Haupt einer gesitteten Nation gänzlich unanständig sind. Zitat Ende. Und die Indianer hätten sie auch aufgehetzt. Also, die Briten sind die Bösen, das ist ganz klar, aber ja, das ist eben verabschiedet worden während des Unabhängigkeitskrieges. Ja, und im dritten Teil der Schlusserklärung, da kommt dann der entscheidende Passus, auch den zitiere ich in deutscher Übersetzung. Indem wir derohalben die Repräsentanten der Vereinigten Staaten von Amerika im Generalkongress versammelt, uns wegen der Redlichkeit unserer Gesinnungen auf den allerhöchsten Richter der Welt berufen, so verkündigen wir hiermit feierlich und erklären im Namen und aus Macht der guten Leute dieser Kolonien, dass diese Vereinigten Kolonien freie und unabhängige Staaten sind und von Rechts wegen sein sollen, dass sie von aller Pflicht und Treuergebenheit gegen die britische Krone frei und losgesprochen sind und dass alle politische Verbindung zwischen ihnen und dem Staat von Großbritannien hiermit gänzlich aufgehoben ist und aufgehoben sein soll und dass als freie und unabhängige Staaten sie volle Macht und Gewalt haben, Krieg zu führen, Frieden zu machen, Allianzen zu schließen, Handlung zu errichten und alles und jedes andere zu tun, was unabhängigen Staaten von Rechts wegen zukommt. Zitat Ende. Krieg führen, Frieden machen, Allianzen schließen. Tja, und so ist es seither. So, jetzt waren die ehemaligen Kolonien also unabhängig. Aber wie ging es dann weiter? Es war ein loser Staatenbund mit schwacher Zentralregierung. Es gab den Kontinentalkongress als ständige Versammlung, aber mit wechselnden Abgeordneten. Und das war einfach keine starke Zentralmacht, denn es gab da gar kein Recht auf Steuererhebung, also keine wirklich gemeinsame Regierung, auch keine Durchsetzungsgewalt, keine Bundesjustiz. Und das war alles sehr abhängig von den Mitgliedstaaten, was die jeweils gerade eingebracht haben und wen die dahin geschickt haben und so weiter. Gut, es gab Konföderationsartikel von 1781, aber man hat schon gemerkt, ja, also ohne stärkeren Zusammenschluss mit zentraler Repräsentanz wird das irgendwie schwierig. Man wollte den zwischenstaatlichen Handel besser regeln, dafür gab es Bedarf und deswegen wurde die Annapolis Convention einberufen, 1786. Das waren zunächst mal Vertreter von 5 Staaten und die hatten eine schlaue Idee, nämlich vielleicht muss man das alles nochmal neu auf eine dauerhafte Grundlage stellen und dabei alle Staaten einbeziehen. Die hatten also die Idee, einen Verfassungskonvent einzuberufen. Alle Staaten haben diese Einladung akzeptiert, außer Rhode Island. Das ist ja übrigens immer lustig, also wenn so Einzelne aus der Reihe tanzen. Mich erinnert das an die Abstimmung über das Grundgesetz, wo ja die bayerischen Vertreter zunächst dagegen waren. Also in so einer Situation, da haben die Handelnden bestimmt ihre Gründe und man hat ja nicht auf dem Schirm, dass man 100 Jahre später dafür ausgelacht wird. Okay, im Frühjahr 1787 ist der amerikanische Verfassungskonvent zusammengetreten und es hat unterdessen auch Unruhen gegeben und Gerichtsverfahren in Massachusetts, also um mal ein Spannungsverhältnis zu illustrieren, das waren verschuldete Kleinbauern, die wollten also nicht ja, sozusagen von reichen Eliten abhängig sein und das wurde aber vom Militär niedergeschlagen und dann ist unter den Repräsentanten der Staaten tatsächlich die Frage aufgekommen, wie man denn den Bestand der Staaten schützen kann. Also es ging gar nicht so sehr an der Stelle um die Rechte der Einzelnen oder gar der Armen, sondern wie kann man eine stabile staatliche Struktur schaffen? Wäre es da nicht sinnvoll, dass man zum Beispiel ein gemeinsames Militär hat und so weiter? Ja. Also das waren alles auch motivierende Gründe, die dann zu Ideen im Verfassungskonvent geführt haben. Es wurden Federalist Papers verabschiedet, die bis heute zur Deutung der späteren Verfassung beitragen. Und dann gab es eben unterschiedliche Vorschläge, wie man das Ganze strukturieren könnte. Es gab einen Virginia-Plan und es gab als Gegenentwurf einen New Jersey-Plan. Und die beiden sind dann im Connecticut-Kompromiss zusammengekommen. Und im Kern ging es darum, wie soll die Macht repräsentiert werden? Also will man Kammern haben, in denen die Repräsentation proportional zur Bevölkerungszahl erfolgt? Oder soll man den Einfluss der Staaten sicherstellen, indem alle Staaten gleich stark vertreten sind? Und naja, was dabei am Ende rauskam, ist ein Zweikammernsystem, zwei getrennte, aber gleichberechtigte Kammern, das Repräsentantenhaus, in dem es tatsächlich nach Bevölkerungszahl geht, und der Senat, in dem alle Staaten gleichberechtigt vertreten sind. Und beide zusammen, das Repräsentantenhaus und der Senat, bilden den amerikanischen Kongress. So, dann war noch die Frage, wie soll denn die ausführende Gewalt, die Exekutive, gestaltet sein? Da gab es am Anfang aufklärerisch gedacht etwa die Idee, dass man da ein mehrköpfiges Gremium haben könnte und so. Also man war teilweise skeptisch gegenüber der Lösung, da einen starken Präsidenten zu installieren, denn es war ja noch nicht so lange nach der Unabhängigkeit von Großbritannien. Da hatte man einen König, man wollte keinen König. No kings. Ne? Letztlich hat sich dann das Modell durchgesetzt, dass man einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten hat, wobei der Vizepräsident gleichzeitig die Senatssitzungen leitet. Und man wollte das Ganze indirekt, um den Einfluss der Staaten sicherzustellen. Das heißt, beide werden durch Wahlmänner gewählt. Und kleine Staaten haben mindestens zwei Stimmen. Präsident wird, so wurde damals beschlossen, wer unter den Kandidaten die meisten Stimmen bekommt. Und Vizepräsident, wer bei derselben Wahl die zweitmeisten Stimmen bekommt. Das war sehr idealistisch gedacht. Man meinte, naja, da stellen sich ja ohnehin nur Männer zur Wahl, die geeignet sind und die werden dann schon zusammenarbeiten können und so. Es haben sich aber alsbald Wählervereinigungen gebildet, die dann zu Parteien wurden. Und man stelle sich vor, das Wahlergebnis ergibt dann, dass der Vizepräsident einer anderen Partei angehört als der Präsident. Also wie soll das funktionieren? Und in der Tat hat sich dieses Verfahren auch schnell als unpraktikabel erwiesen, nämlich bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 1800. Da hatten nämlich Thomas Jefferson, der dann ab 1801 ja tatsächlich Präsident wurde, und sein vorgeschlagener Vize Aaron Burr, die hatten gleich viele Wahlmännerstimmen. Und für diesen Fall war vorgesehen, dass das Repräsentantenhaus entscheidet. Im Repräsentantenhaus hatten aber Leute die Mehrheit, die beide nicht mochten und die insbesondere den Jefferson verhindern wollten. Und die haben dann ständig sozusagen den Falschen gewählt. Und man hat sich da also gegenseitig behindert. Es gab über 30 Wahlgänge. Das ist natürlich blöd. Also sowas kann in Demokratien vorkommen, dass man einfach in eine Sackgasse fährt. Also das ist bei einem Computerprogramm, würde man sagen, das Programm ist irgendwie abgestürzt, ja, es geht jetzt nicht weiter. An der Stelle wurde es aufgelöst, indem die dann einfach an Abstimmungen mal nicht mehr teilgenommen haben. Dann konnten sie also gesichtswahrend rausgehen und dann wurde also der Jefferson gewählt. Aber man hat eine Lehre draus gezogen, man hat nämlich den Wahlmodus geändert. Es ist seither so, und das ist ja auch vernünftig, ist ja naheliegend, dass es getrennte Abstimmungen gibt über das Präsidentenamt und über das Vizepräsidentenamt. Ja, der Verfassungskonvent hat dann im September 1787 seine Ergebnisse vorgelegt. Benjamin Franklin hat das Schlusswort gesprochen und um Zustimmung gebeten. Und die Regeln waren dann so, dass die einzelnen Staaten, die ja auf ihre Unabhängigkeit Wert gelegt haben, einzeln die Verfassung ratifizieren mussten. Das ist dann der Reihe nach geschehen. Nach den damaligen Regeln ist sie in Kraft getreten, nach der Ratifizierung durch den 9. Staat, New Hampshire war das, im Juni 1788. Und auch die weiteren Staaten haben dann am Ende die Verfassung ratifiziert. Als letzter Rhode Island im Mai 1790. Ja, was steht drin in der Verfassung? Das ist eine Präambel und 7 Artikel. Die Präambel beginnt mit We the People, wir das Volk der Vereinigten Staaten, von der Absicht geleitet, unseren Bund zu vervollkommnen, die Gerechtigkeit zu verwirklichen, die Ruhe im Innern zu sichern, für die Landesverteidigung zu sorgen, das allgemeine Wohl zu fördern und das Glück der Freiheit, uns selbst und unseren Nachkommen zu bewahren, setzen und begründen diese Verfassung für die Vereinigten Staaten von Amerika. Im ersten Artikel wird die Legislative geregelt, also eben dieses Zweikammernsystem. Im zweiten Artikel die ausführende Gewalt, die Exekutive, also die Rolle von Präsident und Vizepräsident. Dabei ist ein System der Checks and Balances entscheidend, also des gegenseitigen Ausgleichens und Bestätigens und von Vetoregeln und so weiter. Also eigentlich kein Königssystem, sondern im Sinne der Gewaltenteilung konstruiert. Im dritten Artikel wird die Judikative, also die Rechtsprechung, geregelt. Es gibt ja den obersten Gerichtshof, den Supreme Court. Es gibt aber im amerikanischen Recht kein abstraktes Normenkontrollverfahren, sondern es sind immer Betroffene, die klagen müssen, was ja dann zu so Benennungen von berühmten Gerichtsverfahren führt, wo man meistens eine Privatperson und auf der anderen Seite einen Staat hat. Ja, und das ist auch, das Richterrecht ist dort auch entscheidend wichtig. Das Verhandeln von Präzedenzfällen, und das macht die Sache am Ende recht unübersichtlich, weil auch dieses Richterrecht in die Interpretation von Verfassungstexten letztlich mit einfließt. Der vierte Artikel regelt nochmal die föderative Struktur, also das Verhältnis der Staaten untereinander und das Verhältnis der Staaten zum Bund. Und dann, das ist auch wichtig, fünfter Artikel wird geregelt, wie denn Verfassungsänderungen vorgenommen werden können. Und man dachte ja nicht, dass das mühsam ausgehandelte, kluge System grundsätzlich geändert werden soll, sondern man dachte eher daran, dass es vielleicht ergänzt werden könnte. Und deswegen ist dieses Verfahren von Verfassungsänderungen im amerikanischen Recht ausgesprochen kompliziert. Änderungsvorschläge können vom Kongress eingebracht werden. Es könnten aber auch zwei Drittel der Staaten einen neuen Verfassungskonvent fordern. Dieser Weg ist nie beschritten worden. Klar ist jedenfalls, dass ein Änderungsvorschlag zwei Drittel der Stimmen in beiden Kongresskammern braucht. Aber anschließend muss es noch von den Staaten, muss es noch die Zustimmung von drei Viertel der Bundesstaaten geben. Es muss dort ratifiziert werden. Und wie die Staaten das machen, das ist, können teilweise auch die Staaten wiederum selber regeln. Ja, und das Ergebnis, also beschlossene Änderungen, werden dann hinten angehängt. Das hat mit der Bill of Rights zu tun, das erkläre ich dann gleich noch. Also das war jedenfalls der fünfte Artikel. Im sechsten Artikel wird das Bundesrecht sozusagen als höchstes Recht der Vereinigten Staaten etabliert. Und der siebte Artikel regelt die Ratifikation. Ja, und davon ausgehend wurde von Anfang an eine Art Leerstelle empfunden von Kritikern, nämlich es sollte doch noch einen Grundrechtekatalog geben, sozusagen persönliche Grundrechte für die Bürger. Das hat unter anderem Thomas Jefferson vorgebracht und James Madison, auch einer der Gründerväter, Madison Square ist nach ihm benannt, hat dann einen Grundrechtekatalog vorgeschlagen. Und die wurden als Zusatzartikel an die Verfassung angehängt. Und daher kommt diese Verfassungsrechtspraxis in den USA, dass beschlossene Änderungen einfach hinten angehängt werden. Also es wird nicht der Text geändert, sondern wenn was ergänzt werden soll, wenn was anders interpretiert werden soll, auch wenn was zurückgenommen wird, dann wird es als Zusatzartikel angehängt. Das sind die sogenannten Amendments. Und da gibt es unterdessen 27 Amendments. Aber die ersten 10 Amendments, die waren eben diese Grundrechte, die zu einer Bill of Rights zusammengefasst wurden. Und das ist ganz interessant, denn der Begriff Bill of Rights kommt eigentlich aus dem britischen Verfassungsrecht. Da hat es im 17. Jahrhundert ja bereits eine Bill of Rights gegeben. Das heißt, man kann sagen, die Verfassung der USA ist einerseits aus der Unabhängigkeitsgeschichte gewissermaßen gegen Großbritannien entstanden, bedient sich aber rechtlicher Traditionen, die aus dem britischen Recht herkommen. Also diese 10 Zusatzartikel der amerikanischen Bill of Rights umfassen Meinungs- und Versammlungsfreiheit und Petitionsrecht, dann allerdings gleich im zweiten Amendment das Recht, Waffen zu tragen, wobei das in der Interpretation dann umstritten wurde, ob sich das eigentlich nur auf Milizen bezogen hat oder ob man das wirklich runterbrechen kann auf jeden einzelnen amerikanischen Staatsbürger. Dann sind so Sachen geregelt wie, es dürfen nicht ohne Zustimmung Soldaten einquartiert werden und es gibt ein Zeugnisverweigerungsrecht und es gibt das Recht auf Rechtsbeistand und es darf keine unangemessenen Geldstrafen oder überhöhte Kautionen geben, solche Dinge, also persönliche Rechte. Die sind dann eben auch ratifiziert worden, wobei, das ist auch ganz lustig, es gibt auch einen Artikel, weil damals keine Frist gesetzt wurde, der ist letztlich erst 1992 ratifiziert worden von einem Staat, der dann die erforderliche Mehrheit erbracht hat, also 200 Jahre später. Das ist schon auch witzig. Ja, ich will jetzt nicht alle Zusatzartikel besprechen, aber doch einige nennen, die wichtig waren. Der 13. Zusatzartikel hat die Sklaverei abgeschafft in den Vereinigten Staaten, 1865, nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und der 14. Zusatzartikel hat das Staatsbürgerschaftsrecht so geregelt, dass klar ist, dass man die volle Staatsbürgerschaft erhält, wenn man in den USA geboren ist. 1868 war das. Und eine Art Diskriminierungsverbot gab es dann im 15. Zusatzartikel 1870, nämlich keine Beschränkung des aktiven Wahlrechts aufgrund von Rasse, Hautfarbe oder eines früheren Sklavenstatus. Das würde eben gegen die Verfassung verstoßen. Später dann erst 1919 ist auch das Geschlecht noch genannt worden, das eben auch kein Diskriminierungsgrund sein darf. Das regelt der 19. Zusatzartikel. Der 18. Zusatzartikel, ebenfalls von 1919, das war der Prohibitionsartikel. Da wurde die Produktion, der Verkauf, Transport, Import und Export alkoholischer Getränke verboten. Und naja, das hat sich nicht wirklich bewährt. Der 21. Zusatzartikel hat den dann wieder aufgehoben. Dann kann ich noch erwähnen, erst der 20. Zusatzartikel 1933 ratifiziert sieht vor, dass ein neu gewählter Präsident sein Amt bereits am 20. Januar des Folgejahres antritt. Vorher war es der März gewesen und naja, das war eben unpraktisch. Da ist eine Zeit des Leerlaufs entstanden. Und vielleicht auch ganz witzig zu wissen, im 22. Zusatzartikel wird geregelt, dass die Amtszeiten von Präsidenten einfach auf zwei Wahlperioden begrenzt sind. Das ist erst Anfang der 50er Jahre so beschlossen worden, war vorher nicht so. Franklin Delano Roosevelt hatte ja 4 Amtszeiten. Er ist während der 4. Amtszeit dann verstorben. Aber das war eben deswegen kein Problem, weil es diese Beschränkung damals noch gar nicht gab. Ja, und dann erwähne ich noch den 24. Zusatzartikel. Da ist die Vorgeschichte folgende. Es dürfte ja keine Einschränkung des Wahlrechts für Schwarze geben. Das ist ja im 15. Zusatzartikel schon geregelt. Aber es gab offensichtlich Interessen, diese Regelung zu umgehen. Denn einige Bundesstaaten haben dann begonnen, Kopfsteuern zu erheben und haben festgelegt, dass die Nichtzahlung dieser Steuern zum Verlust des Wahlrechts führt. Und außerdem haben sie noch geregelt, dass diejenigen von der Steuer ausgenommen wurden, deren Vorfahren in irgendeinem vor dem Sezessionskrieg liegenden Jahr wahlberechtigt waren. Also sozusagen die eigene Südstaaten-Kernklientel, die wurde ausgenommen. Und das waren aber hohe Steuern. Das heißt, die konnten faktisch von manchen, und man kann raten von wem, einfach nicht bezahlt werden. Und okay, das ist schon fies und das ist natürlich aufgefallen und der 24. Zusatzartikel hat dann 1962 diese Art von Steuern verboten. Man kann übrigens fragen, wieso nicht von Anfang an ein Diskriminierungsverbot für Schwarze etwa schon in der Unabhängigkeitserklärung gestanden hätte. Das war in der Tat vorgeschlagen worden. Man hat dann aber davon abgesehen, weil man wollte, dass alle Staaten diese Erklärung ratifizieren. Und das hätte man wohl bedroht gesehen, wenn man so ein Zeug da reingeschrieben hätte. Und außerdem, naja, das ist ja eh klar, alle Väter der amerikanischen Verfassung, alle Gründungsväter der USA waren natürlich Männer. Denn also da geht es ja um Macht und Einfluss und wie man das Ganze strukturell regelt. Und das können Frauen nicht, dachte man damals. Ja, insgesamt meine ich, dass man im Rückblick auf die amerikanische Verfassungsgeschichte schon sehen kann, wie aus vielfältigen Privilegierungszusammenhängen dann doch sowas wie Demokratie entsteht, wobei Interpretationen und Anwendungen der Verfassung selbstverständlich bis in die Gegenwart immer wieder umstritten bleiben, insbesondere auch das Verhältnis der einzelnen Staaten zur Bundesebene. In einer Rede zum 40-jährigen Bestehen des Grundgesetzes, um mal den Blick nach Deutschland schweifen zu lassen, 1989 hat der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker gesagt: Wir haben eine gute Verfassung. Aber die Analyse bliebe unvollständig, würden wir nicht fragen, sind wir auch in einer guten Verfassung? Tja, und das kann man nun auch mit Bezug auf die USA sagen und dort dieselbe Frage stellen. Damit verlassen wir die Historie und landen in den Untiefen der Gegenwartsgeschichte bis hin zur Tagespolitik. Das aber ist nicht mehr der selbstgewählte Zuständigkeitsbereich dieser Hörkolumne. Dazu kann sich jeder seinen und jede ihren Teil denken. Ich bin kein Historiker und kein Jurist und das kann ich ja jetzt sagen. Ich habe mir die Fakten zu dieser Freigeist-Folge auch nur angelesen. Und zwar, nachdem ja alle bis jetzt zugehört haben, kann ich es zugeben, ganz schnöde aus Wikipedia. Da gibt es einige sehr ordentlich gemachte und informative Artikel zum Thema. Die hätte natürlich auch jeder selber lesen können, aber so kam es jetzt halt nicht auf die Augen, sondern auf die Ohren. Auch von dort führt ein Weg ins Hirn und darauf kommt es ja an. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.